Und ich freue mich heute. Ich habe eine Gästin bei mir. Das ist die Stadtsoziologin und politische Aktivistin Karin Baumert. Und wir werden heute über den Alexanderplatz sprechen, weil sie da auch wohnt und viel Ahnung von hat. Hallo Karin.
Hallo.
Grüß dich. Wir sind hier am Alex. Kannst du uns sagen, in welcher Ecke vom Alex du genau wohnst und wie du hierher zum Studio gekommen bist?
Na, jetzt wohne ich wieder dort. Ja, der Alexanderplatz ist, seitdem ich mit der Schule fertig bin, außerhalb von Berlin eigentlich der Ort, den ich mag oder mochte. Und jetzt wohne ich in unmittelbarer Entfernung. Also das könnte man noch als Alexanderplatz im weiteren Sinne bezeichnen. Ich wohne in der sogenannten Windmühle. Das ist ein Hochhaus, was 1969 gebaut wurde in Richtung Hackscher Markt. Aber und so hinter der Markthalle. Aber auf alle Fälle können wir aus der 13. Etage den Alexanderplatz gut sehen. Und das ist ja eigentlich für großstädtische Verhältnisse Kiez.
Und auch ein bisschen Luxus heutzutage natürlich, diese zentrale Lage.
Absoluter Luxus. Und nur zu erklären, dass hier mal der Osten und die DDR war und dass es überhaupt hier noch Wohnungen gibt, die man sich dann doch leisten kann. Mhm. Ja, Nischendasein zwischen all der Gentrifizierung, richtig.
Kannst du gerade unseren Hörsternchen, die vielleicht nicht aus Berlin kommen, sagen, wie sieht der Alexanderplatz jetzt aus, wenn man ihn überquert?
Ah, das ist, ja, das schmerzt schon, diese Frage, weil der Alexanderplatz ist eigentlich, man würde sagen, städtebauliche Gemengelage, wenn es außerhalb der Stadt wäre. Natürlich silhouettenbildend der Fernsehturm jenseits des S-Bahnhofs Alexanderplatz und auch natürlich das Hotel, wie heißt das nochmal, Park-In-Hotel. Aber allein das Kaufhaus, das Zentrum Warenhaus mit seiner schönen Fassade ist ja überbaut. Zwar von einem Star-Architekten, aber irgendwie nicht zu erkennen. Und dann ist der Blick natürlich zum Haus des Lehrers verstellt durch Saturn, hässlicher Bau. Und vor allen Dingen ist der Alexanderplatz heutzutage Baustelle. Und wenn man es nicht auf Anhieb sowieso sieht, sozialer Brennpunkt. Denn wir haben eine Polizeiwache mitten auf dem Platz.
Also beides gleichzeitig. Aber seit wann kennst du den Alexanderplatz?
Ich habe den Alexanderplatz das erste Mal betreten, als ich zum Studium Aufnahmegespräch war. Das war 1974. Ich wollte Soziologie studieren. In meiner Stadt Schwerin kannte man das gar nicht, aber ich hatte einen Brief von der Uni, weil ich mich erkundigt hatte. Und da bin ich über diesen Alexanderplatz gegangen. Man muss sich den vorstellen, in der DDR hatte der eine große Weite. Wenn man Fotos von oben sieht, sieht man noch in der, im Pflaster sozusagen, dass das rund um den Brunnen herum wie so eine Spirale gestaltet wurde. Und man, also für mich aus Schwerin kommen, war das wirklich, obwohl ich das noch nicht kannte, den Begriff, ganz moderne Stadt. Weite, ja, luftig. Es war bevölkert, aber es war nicht einsam, aber es war auch nicht voll wie heutzutage. Und ich bin da wirklich rübergegangen und hatte das Gefühl, ja, da beginnt irgendwie ein neuer Lebensabschnitt. Dann kam ich zum Aufnahmegespräch, das war in der Albrechtstraße. Und die haben mich gefragt, was ich vom Sozialismus halte. Und das fand ich so eine blöde Frage, dass ich sehr kritisch war. Und dafür wurde ich aufgenommen im Soziologiestudium, weil der kleine Soziologie-Sektion war eine sehr kritische Wissenschaft und sie wollten auf alle Fälle Leute, Studenten aufnehmen, die eine eigene Meinung haben. Und das passte gut zusammen, die Moderne und Weite und dann dieses Ereignis.
Also du meinst, der Alexanderplatz war ursprünglich geplant als etwas, wo man drauf stehen kann und dann in die Weite sehen kann?
Ja, da sind wir schon beim ersten ganz großen Thema und zwar sowas wie Sichtachsen. Da wird ja viel in der heutigen ästhetisierenden Debatte der Eliten, muss man sagen, von menschlichen Formen, von zurück in mittelalterliche Strukturen oder alte Strukturen. Aber ich war vor kurzem beim Stäubenhof in Potsdam, da hat eine Initiative gegen den Abriss so ein kleines Camp gemacht. Und wir haben einen kleinen Workshop gemacht vom Bündnis Zwangsräumung verhindern. Und da waren zwei Frauen, die da schon ganz, ganz lange wohnen. Und wir saßen da so. Und dann auf einmal sagt die eine Frau, ja, und früher konnte man hier durchgucken. da ist auch alles zugebaut in Potsdamer Innenstadt, ne? Also die waren auf alle Fälle aus der Zeit, wo man diese Weite positiv sah. Und ja, der Alexanderplatz war ganz in der Stadtentwicklung der Moderne, auch der autogerechten Stadt, muss man sagen, weil es ist ja unter der Straße am Rande des Alexanderplatzes ein Tunnel, der jetzt zugeschüttet werden soll. Aber diese Weite war konzeptrichtig.
Das wusste ich gar nicht. Unter dem Alexanderplatz ist ein Autobahntunnel?
Nee, du bist kein Autofahrer, ne? Sonst wüsstest du das. Wenn man jetzt von der Leipziger Straße kommt, na, dann führt praktisch hinterm Kino, hinter den Rathauspassagen, die Straße unter der Kreuzung durch, wo wir hier gerade oben ist ja eine Kreuzung. Ne? Darunter ist ein Autotunnel, ja.
Aber der kommt jetzt weg.
Verkehrsplanung, Autoverkehrsplanung gegen Stadtentwicklung, kleinteilige, der soll zugestüttet werden im Rahmen des Planwerks Innenstadt von Herrn Stimmer, ne? War das so geplant.
Alexanderplatz gibt es ja noch schon vor der DDR, da war das ja auch schon ein Platz, noch ohne Turm. Wie sah der denn da aus?
Das ist auch interessant, weil das ist in unserem Bewusstsein nicht so drin, wie der Alexanderplatz früher aussah. Es gibt ja Orte, ne, wo auch noch ein bisschen was steht oder unter Linden zum Beispiel. Da sieht man immer wieder Fotos, die so markant sind, sodass man die auch erkennt, also Gebäude, die auch noch stehen. Beim Alexanderplatz, wenn man da Fotos sieht, ich habe einen kleinen Fotoband mit, aber leider können wir den hier nur beschreiben. Wenn du hier den Alexanderplatz in diesem Buch siehst, glaubst du erstmal nicht, dass das der Alexanderplatz ist, weil der ist durch die Ruinen, also durch den Weltkrieg so zerstört worden und die Neubebauung ist, bis auf die Behrensbauten, die sind ja auch schon älter, ne? Vorne praktisch die beiden Gebäude, ist der sozusagen so anders, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Man muss sich da erst orientieren auf Fotos, wo steht dann das? Ja, der Alexanderplatz ist entstanden als Markt tatsächlich, war ein Marktplatz und ist dann mehrmals überbaut worden, überformt, aber auf den Grundstücken und war aber schon immer auch ein großer Platz. Da ist schon sehr früh die Straßenbahn auch rübergefahren, also im 19. Jahrhundert. Und es war ganz quirlig, muss ganz quirlig gewesen sein.
Also vielleicht kennt man ja Berlin-Alexanderplatz, den Film. Da ist das so ein bisschen, klingt da so ein bisschen an, aber genau. Auch ohne Fernsehturm.
Ja.
Und wie ist das jetzt, der Alexanderplatz? Was ist jetzt so anders oder was wird jetzt auch demnächst anders werden am Alexanderplatz?
Ich glaube, dazu ist es doch wichtig, mal ganz kurz die Geschichte reinzuholen, wie es zu dem Zustand von heute gekommen ist. Ja? Also als die Mauer fiel, da habe ich ja auch schon um die Ecke gewohnt, im Ostberlin natürlich, da war der Alexanderplatz wirklich der Treffpunkt und der Ort, den jeder kannte aus der DDR. Ja? Das hatte auch was mit dem Warenhaus, Zentrum Warenhaus zu tun, weil da gab es auf alle Fälle die Waren, die es woanders nicht gab. Zum Beispiel, wenn man eine Nähmaschine kaufen wollte, dann ging man schon vor der Öffnungszeit zum Zentrum Warenhaus und dann wusste man genau, wo es die gibt. Und es gab jeden Tag 3, 4 Nähmaschinen und dann rannte man dahin und ergatterte eine Nähmaschine zum Beispiel. Aber auch andere Sachen. Kaufhaus war sehr beliebt. Und ein Treffpunkt, woran man erkennt, ob man sich mit einem Ostler verabreden möchte in dieser Stadt, ist ja nach wie vor die Weltzeituhr. Die Weltzeituhr war immer der Treffpunkt am Alexanderplatz, wenn man so, ja, egal von woher, aber irgendwie in die Stadt wollte. Und es war anfangs zum Beispiel von Toni Pfeiffer, das ist die Frau von dem Pfeiffer, der dieses Forschungsinstitut hat, auch zu mieten und sowas. Und die Toni Pfeiffer war anfangs in der Beteiligung des heutigen Tacheles sehr engagiert, im Auftrag des Eigentümers aber. Und die hat zum Beispiel prognostiziert, dass das mal ein sozialer Brennpunkt wird. Das finde ich interessant. Also eine Westfrau, ne? Das konnte man sich nach der Wende gar nicht vorstellen, dass das jemals ein sozialer Brennpunkt wird, weil man sich aus dem Osten heraus auch nicht vorstellen konnte, dass die soziale Spaltung wirklich so groß ist. Das war irgendwie undenkbar. Und die Entwicklung, die wir heute haben, ist ja Schritt für Schritt gegangen. Man hat 1993 einen Rahmenplan ausgemacht für den Alexanderplatz, weil eben die Leere Auf der ästhetischen Ebene war es zu leer, aber auf der Ebene von Investoren war einfach richtig Baufläche dort. Das hat man früh erkannt. Und deswegen gab es einen Rahmenplan und da wurde ein Wettbewerb ausgelobt. Den hat Hans Kollhoff gewonnen mit Helga Timmermann, also sein Büro. Und das hat man vielleicht schon mal gesehen. Da ist so ein Kranz von Hochhäusern gebaut. Also zig Hochhäuser auch auf den Sockeln drauf zum Teil. Und das hatte natürlich mit dem Bauland Alexanderplatz zu tun. So.
Also jetzt nochmal, da wurden 93 schon Hochhäuser gebaut.
Ja, geplant. Es wurde Bauland geschaffen durch diesen Bebauungsplan, der auch wirklich völlig ahistorisch war, weil der Alexanderplatz auch von, Gott, du hast das Buch gerade gesagt, von wem war das Buch Berlin Alexanderplatz?
Oh, das habe ich nicht gesagt.
Hast du nicht gesagt, aber ich hatte es im Kopf und jetzt habe ich es vergessen. Biberkopf heißt die Hauptperson. Ah, na gut, unsere Zuschauerinnen werden es jetzt diese Lücke füllen. Jedenfalls ja. Zu der Zeit von Berlin-Alexanderplatz war ja sozusagen der Alexanderplatz nicht ohne die Spandauer Vorstadt zu denken. Ne? Die Spandauer Vorstadt zwischen Alexanderplatz, Hackschenmarkt, Oranienburger Straße, Torstraße war das Gebiet, wo einerseits jüdische Migranten, würde man heute sagen, jüdische Einwanderer sich ansiedelten, weil das Stadttor oben am Rosenthaler Platz war das Tor, wo also Einwanderer durften nur über bestimmte Tore einwandern. Mhm. Ja, und deswegen war es das jüdische Viertel. Und um die Synagoge herum wurden wohlhabendere jüdische Familien angesiedelt, um hier auch bestimmtes Handwerk reinzuholen. Also sowohl die wohlhabenderen jüdischen Familien, die sich dann die Hackschenhöfe auch bauten, sehr moderner Bau damals, als auch die Ärmeren wohnten praktisch hinterm Alexanderplatz. Und darüber geht ja auch das Buch so ein bisschen, Berlin-Alexanderplatz. Also da gab es immer einen Zusammenhang und dieser Bebauungsplan mit diesen Hochhäusern ist ja wie so eine geschlossene Insel und schneidet sozusagen den Zugang zu anderen Gebieten, aber vor allem zur Spandauer Vorstadt komplett ab. Aber es war damals schon getragen von der Geschossflächenzahl, also von der Verwertung des Grundstückes. Und interessant ist aber, dass es so viele Jahrzehnte brauchte, damit der Markt eine Verwertung dieses Baulands überhaupt hergibt. Das ist interessant.
Das ist vor allem interessant, wenn man da vorbeigeht und denkt, wer genehmigt denn sowas? Wer denkt sich denn sowas aus? Aber du meinst, es sei schon tatsächlich in den 90er Jahren so beschlossen worden?
Ja, das war ich dabei. Ich war ja in der Zeit Baustadträtin, bin zwar abgewählt worden fürs Ahornblatt. Also was heißt bin zwar? Ich bin froh über diese Biografie. Aber deswegen weiß ich es auch aus erster Hand. Es gab sehr schöne Gutachten damals, zum Beispiel von Harald Bodenschatz, der gesagt hat, die Klimaschneise dort sollte man nicht zubauen. Ein Thema aktueller denn je, hat er damals schon gesagt. Aber Hans Kollhoff hat mir mal erzählt, so ein bisschen in Weinchenlaune, als ich mag Hans Kollhoff als Architekt, wirklich gute Architektur macht er. Und ich habe ihn mal gefragt, welche geniale Idee von ihm es rechtfertigt, diesen Entwurf mit den Hochhäusern zu rechtfertigen, der die Spandauer Vorstadt komplett abschneidet. Und da hat er gesagt, das war die GFZ, also die Geschossflächenzahl, die die Investoren vorgegeben haben. Mhm. Und das ist also zweifach interessant, weil die Geschossflächen, also dass Bauland sich auch wirklich jenseits von Spekulation rechnet, braucht es eben einen Markt. Und es hat Jahrzehnte gebraucht, dass sich jemand überhaupt traut, dort Hochhäuser zu realisieren. Ja. Unter anderem wegen dem komplexen Gründungsproblem, also was unter dem Bau ist. Und das sehen wir ja jetzt bei der Vivico wunderbar. Die Vivico, das ist die Baulücke rechts vom Hotel.
Gott, wie vom heißt Park-Inn Hotel?
Park-Inn, ja, danke, vom Park-Inn. Es hat einen Grund, dass die DDR nicht über dem U-Bahn-Bahnhof gebaut hat.
Baustellen gibt es jetzt. Was soll jetzt neu gebaut werden und wer baut da?
Zurzeit gibt es drei Baustellen. Das ist die Vivico, die ein Hochhaus baut von, ich habe es mir noch mal notiert, weil ich es mir auch nicht merken kann, 130 Metern und 33 Geschossen auf einem Sockel. Also das ist noch mal 5 Geschosse Sockelbau. Da drauf soll stehen. Ein sehr interessantes Hochhaus aus meiner Sicht von Sauerbruch und Hatten. Das sind eigentlich tolle Architekten. Die haben, egal, ich verzettel mich gerade. dieses Covivio-Hochhaus ist eine Baustelle, weil die U-Bahn auf einmal Risse hatte. Als Geisel sagte, 4 Zentimeter ist doch nicht viel. Da hätte man ihn schon vom Hof treiben wollen. Der Punkt, muss man auch nochmal sagen, ist, in den 90ern hätte man da gebaut, wäre das alles anders geprüft worden als heute. Es gab eine Novellierung der Berliner Bauordnung, nach der die Architekten sehr viel Verantwortung auch übernehmen und das gar nicht mehr praktisch Genehmigungsprüftatbestand ist. Insofern haben wir hier auch ein Ergebnis von Investorenbaurecht und einer komplizierten Lage, die Covivio nicht gemeistert hat. Und ich bin sehr gespannt. Das heißt gerade, dass der Bau vielleicht demnächst weitergeht und die U-Bahn wieder fährt. Aber mich erinnert das, und ich bin jetzt nicht vom Fach, aber so kleines Halbwissen habe ich schon, mich erinnert das an die Geschichte unseres Flughafens BER. Na, wo es ja auch immer hieß, nee, noch nicht im Herbst, im Frühjahr. Und das war vor 10 Jahren, glaube ich. Ne? Also ich weiß nicht, wie lange es ging. Jetzt ist er ja schon 2, 3 Jahre auch offen. Aber das ging ja über 6 bis 8 Jahre, glaube ich. Dieses immer ein halbes Jahr später. Nee, noch ein halbes Jahr später. Zurzeit ist gar nicht klar, ob die andere U-Bahn-Linie nicht auch betroffen ist.
Also nochmal von vorne. Sie haben angefangen zu bauen.
Ja.
Sie haben einen Sockel in die Erde getrieben.
Ja.
Und durch diese Bauarbeiten gab es einen Riss.
Ja,
richtig. Aber das musste vorher nicht geprüft werden, weil irgendwann nochmal eine andere Verordnung geändert wurde.
Es musste nicht in dem Maße statisch geprüft werden, weil durch die Novellierung der Berliner Bauordnung schon vor 10 Jahren ist die Verantwortung sukzessiv immer mehr an die Architekten selbst gegangen. Mhm. Und die Architekten sind ja im Auftrage des Eigentümers oder des Investors, ja. Und das hat man so komplett und komplex anscheinend nicht durchgeprüft. Das darf eigentlich gar nicht passieren. Aber man muss auch sagen, die Gründung eines Hochhauses ist schon sehr tief in der Erde. Man konnte das auch sehen manchmal. Ne? Ich bin manchmal zu Saturn hochgefahren, weil man da so in die Baustelle reingucken konnte, weil ich das wirklich von der Technik auch spannend finde. Ne? Mit welcher Technik die da ganz dicke Metallstäbe praktisch reintreiben in die Erde. Ne? Aber natürlich woanders werden auch Hochhäuser gebaut, zum Beispiel in Hongkong. Also das geht natürlich. Und Hongkong ist noch viel verkehrsdichter als Berlin, auch das geht. Aber ja, durch die Gründung des Hochhauses, also der, was dort unten die Stabilität für 130 Stockwerke, 130 Meter gibt, das ist aus dem Ruder gegangen, richtig.
Und da ist jetzt bisher die U2 beeinträchtigt. Kann es sein, dass da noch mehr U-Bahnen beeinträchtigt werden?
Ja, das Wasser, was von der U2 jetzt runtertropft in die U5, ist nur Wasser, aber dürfte da nicht sein. Und also das ist eben nicht so wie die Gartenlaube, wo da mal ein bisschen Wasser ist und da stellen wir einen Eimer drunter. Das deutet darauf hin, dass da auch Risse sind. Dann dürfte kein Wasser durchlaufen. Und ja, wie gesagt, in der Öffentlichkeitsarbeit zu solchen Sachen hat Berlin ja am BER sehr viel Feeling entwickelt. Lass mal nicht alles blicken.
Investoren laufende Kosten tragen, ja, wenn es länger dauert.
Ja, richtig.
Okay, diesmal ist es also nicht die Stadt, die dafür bezahlt.
Naja, die haben da einen Deal gemacht. Ne? Mhm. Die zahlen ja die Sanierung gerade. Also der Investor zahlt die Sanierung.
Der Investor zahlt
ja
die Sanierung.
Ja, der zahlt die. Okay. Aber in welchem Maße und was da jetzt noch zum Vorschein kommt und ich sag mal, das typische, die typische Entwicklung, also ich erwarte eigentlich, dass der Investor demnächst in die Insolvenz geht, weil dann kann er auch nicht zahlen für die Stadt und die Stadt bleibt dann natürlich drauf hängen auf den Sanierungskosten. Ja, das ist ein ganz typisches Geschäftsmodell, deswegen hat ja auch jedes Haus, jede Investition ihre eigene Limited-Gesellschaft. Limited ist so ein englisches Format, wo gar keiner haftet, weiter privat, ne? Oder irgendwas anderes, auch eine GmbH geht natürlich, aber diese Finanzgeschäfte kann man am Alexanderplatz sehr gut sehen. Das eine Hochhaus, wie gesagt, kämpft mit den Problemen, die sie selber angerichtet haben und scheinbar nicht voraussehen konnten. Das zweite Hochhaus, und zwar an dem Galeria Kaufhof, da wird ja hinten ein Hochhaus gebaut von der auch Hermannplatz hier baut.
Signer.
Ja. Genau, Signer baut ja da hinten und hat auch mit der Gründung aufgehört. Wir können von unserem Balkon da direkt drauf gucken. Das war eigentlich ziemlich spannend. Haben uns schon gewundert, warum da alles abgezogen wird. Und jetzt hat ja Signer verkauft an Commerzbank, hält aber noch Anteile. Und das ist ganz typisch. Also bei Investitionen in Stadtprojekten ist es ganz typisch, die In-sich-Geschäfte, dass mehrere beteiligt sind, dass man so Hüllen, die ein gutes Image haben, auch weiterverkauft. Und dahinter steht immer, dass man die Verantwortung, die sich aus Spekulation ergibt, nicht tragen will persönlich. Warum nenne ich das Spekulation? Man erwartet eine Miete, die erst noch erbracht werden muss. Und darauf hat man Kredite genommen oder auch privates Kapital eingeholt. Und wenn da irgendwas dazwischen kommt, Baupreise steigen zum Beispiel, dann sieht es schlecht aus.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Alles basiert auf Krediten, die aufgenommen wurden.
Ja.
Und die Commerzbank sich selbst gegeben hat? Oder wie funktioniert das?
Das wäre jetzt interessant. Wir kennen ja schon seit vielen Jahren die sogenannten Hedgefonds. Das ist ja die Kapitalisierung am Börsenmarkt. Hedgefonds sind so, Fonds muss man sich vorstellen, wo so mehrere Scheiben drin sind. Und Hedge kommt daher, dass man so Risiken damit minimieren will. Man kann die Risiken nicht minimieren, weil man erstmal nicht vorhersehen kann, wann Krisen kommen. Jetzt haben wir auch schon eine kleine Krise. Aber man kann auch Baukosten nicht vorher kalkulieren. Und man kann vor allen Dingen den Markterwartungswert zwar kalkulieren, aber gerade durch die Erhöhung der Zinsen gehen ja auch ein bisschen die Marktwerte wieder runter. Und das scheue Reh, das Kapital, ist da sehr sensibel und reagiert dann eben auch. Und dann wird so, ja, dann ist man aktiv und verkauft oder macht in sich Geschäfte. Jedenfalls die zweite Investruine. Die dritte, das dritte Hochhaus am, aha, Alex, am Alexa von Monarch, das ist ein russischer Investor. Und das ist besonders spannend, weil durch den Krieg zwischen Ukraine und Russland, sage ich mal jetzt so simpel, ist natürlich komplexer, kriegt der russische Investor sein Geld nicht mehr aus Russland, weil ja da Sanktionen sind. Ich sag mal, sagt er, wir sind nicht dabei. Und da hat unser Finanzsenator Wesner schon gesagt, er wird bald Strafen erteilen, wenn er nicht weiterbaut. Aber anscheinend kommt er wirklich nicht ans Geld oder es hat eine gute PR-Arbeit, ich weiß es nicht, wirkt so ein bisschen glaubhaft.
Also da ist schon gebaut auch, da steht schon auch eine Baustelle.
Ja, ist auch die Gründung schon da, die ist ja sehr tief und mehr nicht. Ich persönlich freue mich sehr, weil dieses Hochhaus, ich habe jetzt eigentlich nicht so viel gegen Hochhaus, wenn es Stadtsilhouette ist. Am Alex passt es nicht aus meiner Sicht, aber dieses Hochhaus ist besonders blöd, weil da das praktisch, wenn man die Straße da langkommt von der Janowitzbrücke, steht es praktisch und weiter weg, steht es vor dem Fernsehturm. Also die Sichtachse auf dem Fernsehturm ist komplett zugebaut und das geht eigentlich nicht. Der Fernsehturm steht genau so. Wenn du auf irgendeiner Straße nach Berlin fährst, siehst du immer den Fernsehturm und wenn du näher kommst, siehst du ihn auch. Von der Oranienburger Straße zum Beispiel in der Straßenflucht steht er. Ne? Und deswegen, es war eine lange Debatte, ob dort ab Alexa überhaupt ein Hochhaus gebaut werden darf. Und da haben die Architekten und Stadtplaner sind stumm gelaufen und haben gesagt, nee, also das geht wirklich nicht. Er hat sich durchgesetzt, weil das Kapital wird zum Subjekt der Stadtentwicklung seit vielen Jahren. Und jetzt ist er aber auch nicht finanzkräftig. Und das wiederum, also finde ich persönlich ja ganz schön, weil der Alexanderplatz ist Ausdruck der Krise des Kapitalismus oder des Neoliberalismus oder wie wir es nennen, auf alle Fälle Kapitalismus oder Finanzkapitalismus. Mhm. Das finde ich jetzt irgendwie ein schönes Bild.
Ich denn ändern, wenn alle drei Häuser gebaut wären, also jenseits von, dass die da stehen, wie würde sich der Alexanderplatz verändern? Kann man da was sagen?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. New York zum Beispiel hat ja die so hochbauen, also hat in der Bauordnung hochbauen lassen, immer um den Preis, dass im Erdgeschoss öffentlich bleibt, ne, zum Beispiel. Also deswegen, New York hat ja schon einen gewissen Charme, auch weil man unten überall lang gehen kann, die sind auf, ne? Höchstwahrscheinlich würde der Alexanderplatz noch mehr ein touristisches Ziel werden. Ob der dadurch, also zurzeit ist ja der Alexanderplatz wirklich ein Sehnsuchtsort. Also vorne an den Wasserspielen vor dem Fernsehturm, das sind immer noch die Wasserspiele aus der DDR, die noch im selben Rhythmus sind, einfach nur saniert. Mhm. Alle Stunde für eine Viertelstunde ist da ein wirkliches Wasserspektakel. Abends kommen da Leute wirklich aus ganz Berlin und so wie man so in die Stadt geht, ne? Auch in viel Sprachen. Aber noch später ist es der Ort der Jugendlichen und die Polizei ist da relativ präsent die ganze Zeit. Ja. Und das wäre jetzt mal interessant, ob die sozialen Widersprüche sich dann noch mehr am Alexanderplatz zeigen. Brecht hat mal ein Gedicht geschrieben, das in New York, über New York. Aber da hat er geschrieben, ihr da oben in euren Hochhaustürmen, ihr wisst, dass euer System nach denselben Gesetzen folgt wie für uns hier unten.
Aber in den Türmen wären denn hauptsächlich Büroflächen?
Nee, das, der Tower von Monarch ist ein Wohnturm.
Aha.
Ja. Der von Vivico ist halb-halb Gewerbe und Wohn und der von Signa ist Gewerbe. Ja.
Das heißt, es würden sehr viel mehr Leute mit Anzug und Krawatte und so einem Köfferchen da jeden Morgen rein und rauslaufen.
Na, das ist ja jetzt die spannende Frage. Nach Corona und dem Homeoffice und Büroräume stehen ja leer, werden mittlerweile schon umgewandelt in Wohnungen. Aber ich finde die Frage eigentlich müßig. Ich glaube nicht, dass die gebaut werden.
Okay.
Ich glaube, das bleiben Investruinen. Und ich kann mir in der gegenwärtigen Situation, wo die Krise des Kapitalismus wirklich gerade sehr zunimmt, kann ich mir weder vorstellen, dass die Zinsen fallen, noch dass das ohne Auswirkungen auf die Finanzkrise, die nächste. Und wir haben ja eh eine zyklische Krise im Kapitalismus und eine allgemeine. Und beides fällt schon eine Weile zusammen und verschärft sich. Also insofern, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und deswegen fehlt mir so ein bisschen die Utopie auf deine Frage.
Okay.
Weil das werden Investruinen bleiben. Wir können froh sein, wenn die U-Bahn nicht völlig zusammenbricht.
Ja, wir hatten ja schon mal einige Investruinen, die dann doch irgendwann gebaut wurden.
Ja. Aber dass drei Investruinen gleichzeitig an einem Platz sind, deutet eher darauf hin, dass der Ort und die Zeit und die Spekulation ähnlich waren. Und deshalb, ich kann es mir nicht vorstellen. Und es ist ja tatsächlich auch so, Spekulation, also wir sagen ja immer das scheue Reh, das Kapital, ne? Da ist was dran. Weil sehr viel von praktisch den Aktivitäten eines Investors oder auch eines Anlegers hat ja mit sowas, glaube ich, daran zu tun. Und dort, wo schon eine Investruine ist, ne, das hat Auswirkungen. Also wenn es nur eine wäre und zwei wären gebaut, dann würde die dritte auch noch nachziehen. Aber alle drei sind gerade gescheitert. Also mir gefällt's.
Und jetzt mal, um das positiv zu drehen, wenn das denn drei Ruinen bleiben, machen wir ein großes Schwimmbad rein? Oder hast du da eine Idee, was wir damit anstellen könnten?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, weil wir sind ja hier unweit vom Haus der Statistik. Und es hätte ja auch keiner gedacht. Ich war bei der Vorstellung des Projekts, da war noch, wer waren da noch? Baustadtrat Kote, glaube ich, ne? Der ist ja schon ewig. Und dann Raumlabor war da, die haben damals die allererste Skizze gemacht und viele Leute, die ich auch kannte. Und da habe ich noch so gedacht, ey, wie geil, das wäre toll. Und jetzt ist es im vollen Gange. Und es hat auch schon die ganze Zeit Zwischennutzung gehabt. Und ich könnte mir ja vorstellen, oder jedenfalls ist es das, was ich an Utopie so in mir trage, also ist nicht von mir jetzt, aber mein Lieblingszitat, der Kapitalismus schafft in Permanenz die Bedingungen seiner eigenen Überwindung. Und da ist hier das Haus der Statistik ein kleines Nest. Und ich kann nur sehen, also das ist ja zwar ein kleiner Sprung, als der Zug in der Wuhlheide lang genug stand, haben die einfach aufgemacht, sind alle rausgegangen und ich habe im Radio der nächsten Früh gehört, alle waren solidarisch, haben auch sozusagen die mit Rollstuhl und Kinderwagen rausgehoben. Und ich glaube, das ist so eine Metapher. Ich glaube, wir alle sind eigentlich ein Stück weiter, als der Kapitalismus uns sozusagen an Zwängen auferlegt. Jede Ruine ist eigentlich eine Freifläche, ob wir da nun gärtnern oder einfach die Freifläche nutzen und die Zäune abbauen. Das werden wir dann sehen. Machen wir vielleicht Plenum.
Wir müssen unsere Hörerchen so noch ein bisschen mitnehmen. Zum einen, also Haus der Statistik hat jetzt viel Zwischennutzung, also das Studio vom Freien Radio Berlin soll auch wieder in das Haus der Statistik ziehen und es gibt viele gemeinnützige Vereine, die auch einen Ort da zumindest für ein paar Jahre bekommen sollen. Was war der Zug in der Wuhlheide noch gleich?
Eine der chaotischen Situationen der Deutschen Bahn. Ein Zug ist vor einer Woche in der Wuhlheide einfach stehen geblieben, Strom ausgefallen, die Leute waren sehr lange drinne. Und dann wurde es wirklich heiß, Klimaanlage war aus. Und irgendwann hat jemand angefangen, die Türen aufzumachen. Und die Leute haben sich aber alle, und es war keine Panik, alle sind da geordnet rausgegangen. Sie mussten dann alle Gleise sperren. Und es hieß dann so in der Nachricht, ab da haben die Leute ihre Weiterfahrt selbst geplant. Das fand ich einen schönen Satz. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Ausstiegsszenario aus Kapitalismus. Ne? So in der Krise handeln Gruppen von Menschen solidarisch und planen ihr weiteres Leben selbst.
Ja. Ich hoffe, dass wir dann den Alexanderplatz gemeinsam planen können.
Sehr ja. Schön.
Das war schon eine ganze Menge. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen, was wir noch nicht gesagt haben?
Ja. Ich weiß, dass es immer noch diesen unglaublichen Ost-West Spirit oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also es gibt irgendwie sowas wie, wer im Osten aufgewachsen ist, kennt vieles im Westen nicht und wer im Westen ist, geht nicht auf den Alexanderplatz. Ich möchte eigentlich jeden einladen auf das Experiment Alexanderplatz. Das ist schon sehr vielfältig und es gibt auch viele kleine Imbisse, wo es wirklich sehr gut schmeckt und noch preiswert ist. Und es gibt diese Wasserspiele und es gibt diese Marienkirche als Moment auch eines Gebäudes, wenn es warm ist, wo man einfach reingeht, nicht um zu beten jetzt, sondern um Kühle zu haben. Und man kann Marx und Engels besuchen, da ein bisschen weiter weg und natürlich das Schloss ansehen, was gar kein Schloss ist, sondern also ein furchtbares Teil. Also der Alexanderplatz ist immer noch weitläufig und man kann das wunderbare Haus des Lehrers oder auch die Kongresshalle im Original als Denkmal erhalten und saniert. Auch kann man einfach reingehen, wenn nicht gerade der Polizeikongress ist. Na gut, dann reiht man sich ein in die Demo dagegen natürlich. Also ich möchte jeden einladen, der jetzt nicht weiß, worüber wir hier reden, in Berlin zum Alexanderplatz zu kommen.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich, Karin.